No Guts, No Glory. Der Podcast rund um die Themen Biohacking, Sport und Darmgesundheit. Mit Simone Krumhofer und Alex Antonitsch.
So, lala, hallo Alex, ich freue mich. Bei mir scheint die Sonne und das ist auch heute unser Thema.
Servus, liebe Simone. Ja, es scheint auch bei uns die Sonne. Endlich ist der Sommer da, auch von den Temperaturen her. Und die Sonne wird ja schon richtig intensiv. Jetzt haben wir nur in der letzten Folge, also es war mir fast ein bisschen zu negativ, weil wir einfach die Probleme der Sonne dargestellt haben und dann richtiger Sonnenschutz und was soll ich wie soll ich mir einschmieren? Wie soll ich die Haut behandeln? Wann kann ich überhaupt noch in die Sonne gehen? Hat die Sonne was Positives? Bitte, wir machen extra einen Podcast dazu über die positiven Seiten der Sonne.
Ja, also Gott sei Dank ist die Sonne ja durchaus positiv. Wir haben uns letztes Mal halt wirklich diesem Thema Sonnenschutz von innen, die Gefahren der Sonne gewidmet, aber... Genau. Nachdem die Folge dann wirklich irgendwie sehr negativ rübergekommen ist, haben wir ja beschlossen, wir werden der Sonne heute was Gutes tun.
Genau, und man merkt erst, wie wichtig Sonne, Tageslicht ist und vor allem Sonne ist, wenn man mit Finnen oder Norwegern, die etwas weiter oben wohnen, reden, die sie teilweise über Monate gar nicht sehen. Und wenn dann nur, was ein paar Stunden hell ist vielleicht. Ja.
Ja.
Also, kann man das vielleicht irgendwie aufbereiten? Was sind die wichtigsten Eigenschaften der Sonne oder des Sonnenlichts allgemein?
Ja, also grundsätzlich hat sich der Mensch ja über hunderttausende Jahre unter natürlichem Licht entwickelt. Also unsere Biologie ist nicht für dauerhafte Innenraumbeleuchtung gebaut. Das heißt, Sonnenlicht ist wirklich ein zentraler Taktgeber für unser gesamtes System. Es beeinflusst also einerseits unsere innere Uhr, das ist ganz entscheidend, also unseren Schlaf-Wach-Rhythmus, unsere Hormonachse, unsere Stimmung und natürlich auch unser Immunsystem und auch unseren Stoffwechsel. Das heißt, besonders wichtig ist natürlich das Morgenlicht, das wissen wir. Also wenn Licht morgens auf die Netzhaut trifft, wird dem Gehirn da quasi ein Teil des Nukleus aktiviert, das ist sozusagen unsere zentrale biologische Uhr. Dadurch wird Melatonin unterdrückt, Cortisol rhythmisch stabilisiert, das ist ganz wichtig. Und dem Körper wird quasi ein Signal gegeben, jetzt ist Tag, du darfst wach, aktiv und leistungsfähig sein.
Aber das ist ja auch das Thema, dass viele dann, wenn die Sonne rauskommt, sehr, sehr früh dann wirklich schon wach sind. Das heißt, das ist eher so, dass sie nicht sagen, du, ich gehe jetzt sehr spät schlafen und schlafe dann auch länger, sondern wenn Tageslicht da ist, sind die hellwach. Hat das auch damit zu tun, dass zum Beispiel, was ich angesprochen habe, ich habe ein paar Mal da oben gespielt, in Bergen und in Oberhelsinki im Winter, das ist richtig trostlos, das ist richtig fertig und man hört auch, dass die da oben wirklich mit schweren Winterdepressionen zu kämpfen haben. Das muss ja auch damit zu tun haben, dass die eigentlich von Sonne reden wir gar nicht, aber nicht einmal Tageslicht hat, oder?
Ja, also da gibt es eine direkte Korrelation, also zum Beispiel Suizidgefährdung oder eben auch die Inzidenz von psychischen Erkrankungen wie Depression und so weiter ist ganz klar assoziiert mit den quasi mit der Abnahme an Stunden von Sonnenlicht. Das heißt, umso weniger Sonnenlicht, umso weniger Licht, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich irgendwie verstimmt bin. Und das ist relativ einfach erklärt, weil helles Tageslicht auch serotoninerge Systeme, also Serotonin ist ja nicht nur einfach ein Glückshormon, muss man dazu sagen, spielt aber eine wichtige Rolle für Stimmung, Motivation, Antrieb und natürlich auch die emotionale Stabilität. Deshalb fühlen sich halt viele Menschen im Sommer gar nicht unzufällig einfach viel besser. Es ist nicht nur quasi das Urlaubsgefühl, sondern man kann eigentlich sagen, es ist Neurobiologie. Und genau deshalb müssen wir da auch ganz differenziert dran gehen. Zu viel ungeschützte UV-Exposition, ja, kann natürlich schaden, aber zu wenig natürliches Licht kann ebenfalls hochproblematisch sein. Sonne ist also nicht nur ein Risiko, sondern ein ganz wesentliches biologisches Signal.
Und das ist nicht nur ein subjektives Gefühl dann, wenn die Sonne heraus ist, dass die Leute besser drauf sein. Das kriegst du ja mit. Also im Normalfall, außer es ist gerade irgendwas über die Leber gelaufen. Aber ansonsten sind ja die Leute, wenn das Wetter gut ist, wenn die Sonne heraus ist, wenn es ein bisschen wärmer wird, sind die Leute einfach besser drauf. Das Gefühl ist auch biologisch messbar. Genau.
Das ist biologisch messbar und das ist ganz wesentlich, weil eben vor allem auch dieser zirkadiane Rhythmus messbar ist. Das heißt, Licht am Morgen beeinflusst sowohl Melatonin, die Cortisolkurve, unsere Schlafqualität, zum Beispiel gemessen auch an der HRV, dann die Schlaflatenz, also quasi auch wie lange wir in welcher Schlafphase sind, wie gut wir einschlafen und so weiter. Also Studien zeigen, Morgenlicht stabilisiert ganz klar den zirkadianen Rhythmus, weniger Tageslicht, dann entstehen vermehrt auch Schlafprobleme spannenderweise und eben auch diese depressiven Symptome. Bei dieser serotonergen Aktivität, da ist es eben, dass helles Licht erhöht eben messbar diese Aktivität und das kann man dann auch quasi saisonal erkennen. Also wirklich diesen quasi die Stimmung, die Motivation, die im Sommer einfach höher ist und deswegen auch diese saisonalen, ja, der Winterblues, die Winterdepression. Ja. Und ganz spannend, was wir dann auch noch weiter besprechen können, UV induziert die Stickstoffmonoxidfreisetzung messbar und das hat einen blutdruckstabilisierenden, also eigentlich einen blutdrucksenkenden Einfluss. Und das haben auch schon.
Aber würde man dann sagen, eine moderate UV-Exposition ist eigentlich positiv?
Absolut. Also das ist wirklich ganz stark unterstrichen. Wir brauchen natürliches Sonnenlicht, wir brauchen Licht für sehr viele unterschiedliche Prozesse. Also das, was wir jetzt erwähnt haben, zirkadianer Rhythmus, Stimmung, Ausschüttung von auch bestimmten Hormonen, Stabilisierung, auch Cortisol und so weiter, aber eben dann auch in weiterer Folge, und da denkt man dann immer ans Vitamin D, an unser Immunsystem, an unseren Stoffwechsel, und da ist es eben nicht nur das Vitamin D. Aber wie gesagt, also hier haben wir ein absolutes Pro und quasi Props an die Sonne. Sonne ist cool.
Sonne ist cool, das ist immer gut, weil bis jetzt wird ja oft dann quasi vor allem in der Zeit, wo weniger Sonne ist, Vitamin D herangeführt, das Hauptargument für die Sonne. Reicht es da wirklich aus, dass ich da nur Supplement nehme oder Tabletten nehme? Oder kann ich das auch, wenn jetzt genug Sonne da ist, reduzieren, weil ich sowieso genug Vitamin D auf natürliche Art und Weise bekomme?
Ja, also das Vitamin-D-Thema in Korrelation mit der Sonne ist absolut ein wesentliches. Also wir müssen eigentlich in unseren Breitengraden Vitamin-D sublimieren, damit wir die Spiegel aufrechterhalten können oder dass wir genügend Vitamin-D haben. Aber Vitamin-D ist quasi nur wirklich ein Teil der Geschichte, warum Sonne so wichtig ist. Also grundsätzlich einerseits natürlich ganz wesentlicher Punkt, über den können wir uns auch gerne unterhalten, weil wir in unseren Breitengraden einfach nur eine sehr begrenzte Zeitspanne im Jahr haben, wo der Sonneneinfall quasi so ideal wäre, dass wir auch quasi ausreichend Vitamin D produzieren können. Und wir müssen auch ziemlich viel nackt herumrennen und das tun wir halt auch nicht.
Das ist, was mein Laborspezialist immer sagt, ungeschützter Verkehr mit der Sonne. circa 15 Minuten, weil es hilft dann nichts, wenn du einen Sunblocker oben hast, oder?
Was ich jetzt das ist auch wieder so ein wesentlicher Punkt. Da ist natürlich jetzt die Frage, was ist gefährlicher, also was macht mehr Sinn? Und deswegen, wir kennen auch die Risiken, eben sehr stark sich UV-Strahlen auszusetzen hinsichtlich der Hautkrebserkrankung. Und da wäre es dann aus meiner Sicht einfach quasi ein gangbarer Weg, weil man sagt, ja, man sublimiert Vitamin D eigentlich fast das ganze Jahr. Also ich mache immer im Sommer eine kurze Pause, weil ich mir halt immer denke, irgendwann muss mein Körper auch selber ein bisschen mehr produzieren. Aber sonst nehme ich wirklich, das ist eins der wenigen Supplements, das ich wirklich das ganze Jahr sehr hoch dosiert durchnehme, weil eben, ja, wir wissen, dieser Prozess, um das vielleicht zu erklären, vielleicht weiß das der ein oder andere nicht, der Prozess, quasi Vitamin D ist ja ein Hormonvorläufer. Das heißt, der Prozess beginnt in der Haut. Dort befindet sich ein Derivat, ein Cholesterinderivat. Und wenn UVB-Strahlung, also Licht im Bereich von circa, ich denke, es sind 290 bis 315 Nanometer, auf die Haut trifft, wird dieses Molekül quasi photochemisch umgewandelt. Und es entsteht zunächst das Prävitamin D3, also auch eine Vorstufe, und daraus wird dann D3. Und das Faszinierende ist, dass das wirklich reine Photochemie ist. Also die Haut nutzt Sonnenlicht direkt als biologischer Trigger, und danach beginnt eigentlich erst die Aktivierung. Also Vitamin D gelangt dann über die Blutbahn zunächst in die Leber, wo daraus dann 25-Hydroxyvitamin D entsteht. Also das ist dann ein Umwandlungsprozess in der Leber, und das ist quasi jener Laborwert, den man auch typischerweise dann misst. Also anschließend erfolgt in der Niere die zweite Aktivierung zu 1,25 Dihydroxyvitamin D, also Calcitriol. Das ist quasi dann die biologisch aktive Form sozusagen. Und dieses Calcitriol wirkt dann wie ein echtes Steroidhormon. Also das bindet an Vitamin D-Rezeptoren, die praktisch überall im Körper vorkommen. Also unser Immunsystem, unser Gehirn, Muskel, Darm, Gefäßsystem,
Die brauchen dieses
Hautzellen.
Vitamin D
Genau.
dann, wann es aufbereitet worden ist. Kleine Frage, wenn ich höre, Leber, Niere, kann ich das überdosieren? Wenn die dann zu viel zu tun kriegen? Oder, ich habe immer das Gefühl, ich nehme jetzt relativ viel, ja, was mir mein Arzt verschreibt und sagt, da Vitamin D und das nimmst täglich und da 2000er täglich und da das und jenes. Aber wenn ich dann zum Messen komme, habe ich immer okay, aber nie das Gefühl, ich bin jetzt irgendwo drüber. Ich kenne auch niemanden. Ich habe noch nie jemanden getroffen, der gesagt hat, boah, jetzt habe ich Vitamin D überdosiert.
Ja, also ich meine, wir kombinieren sehr gerne mit K2, also das ist dann eben quasi so ein protektiver Schutz, obwohl da streitet man sich in der Wissenschaft auch. Zuerst mal, ja, Vitamin D grundsätzlich möglicherweise überdosierbar, also das ist möglich, aber wichtig zu verstehen, da das passiert praktisch in unseren Breitengraden eher selten. Also der Körper hat quasi, und schon gar nicht durch Sonne, also das einmal vorweg, da hat der Körper natürlich so evolutionär mehr oder weniger sich so Schutzmechanismen angeeignet, eingebaut, wenn zu viel UVB auf die Haut trifft, werden diese Vitamin D-Vorstufen wieder in inaktive Moleküle umgewandelt. Das heißt, du kannst durch Sonnenlicht nie eine toxische Vitamin D, einen toxischen Vitamin D-Spiegel erreichen. Überdosierung möglicherweise durch extrem hohe Dosierungen bei Supplements. Aber da sprechen wir wirklich von extrem hoch, weil, so wie du es erwähnt hast, also quasi, es ist äußerst selten, dass man eigentlich einen befriedigenden Wert im Labor sieht, wenn wir uns an die klassischen Empfehlungen halten würden. Und man muss auch dazu sagen, also wir sagen ja quasi, in der klassischen Schulmedizin ist unter 20 Nanogramm pro Milliliter, ein Mangel 20 bis 30 ist so insuffizient und ab 30 ausreichend. In meiner Welt alles unter 70 ist ein Mangel, ist nicht ausreichend. Und das ist auch, da gibt es wirklich viele Studien mittlerweile, wo man sieht eben, dass die Infektanfälligkeit höher ist und so weiter.
Ich schweife jetzt ein bisschen ab, aber diese ganzen Werte, die draufstehen bei Vitaminen und so weiter, da habe ich immer gehört, berichtigt mich gleich, ob das ein Blödsinn ist. Da steht drauf, laut WHO, wie viel du da nehmen darfst oder solltest. Manchmal frage ich danach, sage ich, du hast mir ja viel, viel mehr empfohlen. Sagt er, ja, das eine ist laut WHO, das andere ist, was du wirklich brauchst und was dir dann gut tut. Ist das auch so etwas, wenn du dann sagst, ja, also bei 30, bei dem Wert von 30, das habe ich auch schon gehört, da sagt er, unser Arzt, pass auf, jetzt hast du viel zu wenig, ab 50 ist es okay, wenn ich bei 60 bin, sagt er, ist optimal. Also ist das von Arzt abhängig, ist es vom Typen abhängig oder ist einfach das, was draufsteht, überall zu wenig? Zu wenig.
Nein. Grundsätzlich ist es so, die Schulmedizin aus meiner Sicht, das ist meine Meinung, die hat da einfach einen zu niedrigen Benchmark. In der Komplementärmedizin ist man so bei 60, wo man sagt, das ist quasi ausreichend. Ich habe natürlich sehr viel mit Athleten zu tun und ein Athlet, der hat natürlich auch immunologisch einfach viel zu stemmen und deswegen war ich immer so, alles unter 70, da braucht man gar nicht drüber reden, dass das ausreichend ist. Was mit diesen Dosierungen auf sich hat, ja, das wird natürlich jetzt spannend, weil grundsätzlich muss man ganz klar unterscheiden zwischen offizieller Empfehlung, therapeutischer Anwendung und dem, was Menschen teilweise natürlich dann auch oder Therapeuten auch teilweise empfehlen. Es gibt ein sogenanntes Coimbra-Protokoll, da wird hochdosiert, also da sprechen wir dann nicht von 1000 IE, also internationalen Einheiten am Tag, sondern wirklich von viel, viel, viel mehr. Da wird aber quasi, das wird wirklich durchgezogen, wenn es auch in ja, wirklich schwere Erkrankungen geht und da hat man total positive Effekte. Aber nochmal kurz quasi, was bei uns zu oder die Empfehlung wäre, die offizielle Empfehlung in Europa für Erwachsene wäre eine tägliche Zufuhr von 800 internationalen Einheiten. Also das sind 20 Mikrogramm.
Also ist 2000 eh schon viel, was ihr dann
2000
habt, ja.
ist schon ordentlich, ja.
Okay.
Und viele Menschen sublimieren deshalb auch zwischen 2000 und 4000 IE. Und genau hier kommt dann ein bisschen ein regulatorisches Problem, weil die EU, also die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit, das ist die EFSA, sieht 4000 IE pro Tag für Erwachsene als quasi sogenannte tolerable Upper Intake Level, so nennt man das. Also der obere sichere tägliche Langzeitwert. Das bedeutet nicht automatisch, dass 4000 ideal sind, sondern dass man bis zu dieser Menge bei gesunden Erwachsenen im Allgemeinen keine toxischen Effekte erwartet. So,
Okay.
jetzt bin ich jemand, der nimmt 10.000 IE das ganze Jahr, fast
Was
jeden
am
Tag,
Tag?
ja, und habe
Wow.
einen stabilen Wert von 80 und alle anderen Werte, die man sich drumherum auch anschaut, sind okay. Man muss dazu sagen,
10.000 am Tag. Na bumm.
also das ist ich persönlich und das ist keine
Ja.
Empfehlung, dass ich bin kein
Ja.
Arzt, bitte, als Disclaimer, ich persönlich, weil ich natürlich auch für mich in den letzten ja, 20 Jahren, würde ich mal sagen, versucht habe herauszufinden, wo bleibe ich denn stabil? Mein Wert ist jetzt immer so zwischen 75 und 80, 85 und nicht viel mehr. Also
Okay.
deswegen, wenn ich weniger zu mir nehme, dann bin ich auch schon relativ schnell wieder drunten. Auch nach meinen Sonnenpausen sozusagen, wo ich aufhöre zu sublimieren, geht er immer runter. Und dann ist es natürlich so, wir müssen daran denken, Vitamin D ist fettlöslich. Das heißt, es akkumuliert und genau deshalb quasi können grundsätzlich chronische Hochdosen problematisch sein, aber auch die Aufnahmefähigkeit. Deswegen wäre es eigentlich ideal, dass wir Vitamin D auch rund um eine Mahlzeit einnehmen, wo zumindest ein bisschen Fett enthalten ist. Und
Okay.
für die Aktivierung und für die Funktion sind auch andere Nährstoffe relevant. Das ist auch wichtig, weil wir brauchen zum Beispiel Magnesium für eine ideale Vitamin D-Resorption. Dann dieses K2-Thema, das hat ein bisschen einen protektiven Effekt. Oder da geht es um auch einen quasi Kalziumstoffwechsel. Teilweise ist aber auch Zink und Bor entscheidend. Also Magnesium wird besonders spannend, weil es natürlich an sehr vielen enzymatischen Prozessen der Vitamin D-Aktivierung beteiligt ist. Wenn wir nicht ausreichend Magnesium haben, dann ist das auch quasi ein limitierender Faktor. Und jemand kann zum Beispiel Vitamin D sublimieren, aber bei schlechtem Magnesiumstatus trotzdem funktionell drunter sein, also Probleme
Okay,
haben. Und
okay.
dann kommt es noch auf bestimmte Individualfaktoren an. Also zum Beispiel Hauttyp, ganz spannend, Körperfettanteil, Alter, Genetik, Sonnenexposition zusätzlich, aber auch, und da komme ich ja dann wieder ins Spiel, Darmgesundheit, Resorptionsfähigkeit. Also wir wissen, dass natürlich der Darm entscheidend ist, auch hier Supplements, die ich oral zu mir nehme, wie Vitamin D, auch wirklich gut aufnehmen kann.
Wow, ich glaube, ich habe dir ein bisschen getriggert jetzt mit dem, aber wir müssen da fast eine eigene Folge machen, weil mir sind jetzt so viele
Vitamin
Sachen durch den Kopf gelaufen. Nicht nur Vitamin D, auch diese Dosierung von verschiedenen Sachen, auch was Vitamin C betrifft. Ja, das solltest du nur gepuffert nehmen und dann höher dosiert. Das bisschen Vitamin C, kann man das speichern, kann man es nicht speichern. Allein was ich da schon als Halbleihe da für Erfahrungen gemacht habe. Ich mache es dann relativ einfach, nachdem ich zweimal Minimum im Jahr im Labor bin, also beim Durchchecken und einmal meistens irgendeine Kontrolle ist, dass ich einfach schaue, ob das funktioniert, was ich da nehme. Weil sonst ist es ja nur viel Geld ausgeben und so wie du gesagt hast, wenn der Darm nicht funktioniert, dann rauscht es einfach durch. Ja? Ist es ja auch bei den anderen Sachen. Was nutzt man das, wenn ich was hochdosiert nehme? Es ist nur teuer und dann funktioniert es nicht. Aber eins ist klar, Vitamin D extrem wichtig, Sommerpause fein, aber sublimieren, also auf alle Fälle dann, wenn die Sonne wieder weg ist oder seltener erscheint. Was mich noch so interessiert hat, weil es ist ja heute der positive Sonnen-Podcast. Du hast erwähnt, dass das Sonne tatsächlich auf Blutdruck und Durchblutung einen positiven Einfluss hat.
Ja, und das ist wirklich mega spannend. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst. Ich habe mal erwähnt, zu meinem Lieblingsthema orales Mikrobiom, dass jeder bitte das Mundwasser raushauen soll aus dem Bad. Ja. Weil wir am dorsalen Zungenrücken bestimmte Bakterien haben, sogenannte Nitratreduzierer, sind Bakterien, die reduzieren...
Wo bitte? Am Zungen?
Zungenrücken. Am dorsalen Zungenrücken, so nennt man das. Da wohnen die, da sind die beheimatet und die haben einen Job und zwar Nitrat, das wir über Nahrung zu uns nehmen, also zum Beispiel grünes Blattgemüse, bitte die Quelle ist entscheidend, gell? Also das gebökelte Fleisch wäre nicht ideal, sondern wir reden von grünem Blattgemüse, von roter Beete und so weiter und die reduzieren Nitrat zu Nitrit und das geht dann über quasi einen Rückkoppelungsprozess auch in den Stickstoffmonoxidstoffwechsel ein und dort hat es einen Einfluss auf unsere Vasodilatation, also quasi auf die Gefäßverengung und Erweiterung sozusagen und dadurch auf unseren Blutdruck. So. Und deswegen habe ich ja gesagt, sportliche Leistungsfähigkeit hängt auch damit zusammen, quasi wie mein Mundraum besiedelt ist. So, da, da. Und dieses Stickstoffmonoxid, von dem ich quasi da im Zuge vom oralen Mikrobiom auch gesprochen habe und Blutdruckregulation, hat auch über die Haut einen wesentlichen Effekt. Das heißt, es ist wirklich super spannend, aber die Sonne, also quasi Sonne, betrifft wirklich nicht nur unsere Haut, sondern das gesamte System. In unserer Haut befinden sich Speicherformen von Stickstoffmonoxid, also Nitrit, Nitrat und nitrosierte Verbindungen. Und wenn UVA-Licht auf die Haut trifft, können diese Verbindungen quasi mobilisiert werden. Dadurch wird dann Stickstoffmonoxid freigesetzt. Und Stickstoffmonoxid ist, wie gesagt, eins der wichtigsten gefäßaktiven Signalstoffe überhaupt. Also es entspannt die glatte Muskulatur der Gefäße, erweitert die Gefäße und verbessert dadurch die Durchblutung.
Würde das dann bedeuten, dass das im Sommer der Blutdruck, die Durchblutung und die Gefäßfunktion besser ist, wenn ich in der Sonne bin?
Ja.
Ja. Und ansonsten, was machen die Leute ansonsten? Die nehmen Medikamente, oder?
Ja, grundsätzlich ist es natürlich so, dass man dann auch bitte nicht im Sommer aufhört, seine Medikamente zu nehmen. Aber da geht es um einen generellen Effekt, den einfach die Sonne über unsere Haut auch hat. Weil das Spannende daran ist, dieser Effekt ist quasi weitgehend unabhängig zum Beispiel von Vitamin D. Das bedeutet also, Sonnenlicht hat wirklich einen direkten kardiovaskulären Effekt. Und das ist nicht nur quasi... Vitamin D sublimieren ist gesund, sondern wir haben hier wirklich ganz wesentlich auch Beobachtungen, Studien, dass Blutdruck und kardiovaskuläre Ereignisse saisonal schwanken. Also das ist das, was du jetzt gemeint hast. Ja. Also wenn wir quasi, natürlich ist das völlig multifaktoriell, gell? Also bitte nicht falsch verstehen, auch Temperatur, Bewegung, Ernährung, Infekte, Lebensstil und so weiter spielt alles rein. Aber Sonnenlicht könnte auch zusätzlich ein Teil dieser Erklärung sein. Und das heißt also, Sonne ist quasi wirklich eine Blutdrucktherapie. Aber es zeigt, dass das komplette Sonnenvermeiden möglicherweise auch keine primären Vorteile hat.
Das wäre dann meine Frage, weil es jetzt so, im Grunde genommen bricht man es eigentlich, wenn man an Sonne denkt, immer alles so ein bisschen runter, alles, was mit der Haut zu tun hat, oder? Also so simpel, also so sehe ich das zumindest oder ziemlich naiv. Aber da sehe ich, welche anderen Folgen das auch noch hat, welche positiven Effekte es hat. Auf der anderen Seite ist es jetzt schon so und deswegen auch der erste Podcast, wo ich selber extrem viel gefragt worden bin zum Thema Sonnenschutz. Ja, weil das wird ja jetzt auch brutal groß geschrieben. Und teilweise geht es ja gar nicht mehr um Sonnenschutz, sondern Sonnenvermeidung der Sonne. Und was ist jetzt das ideale Rezept? Weil eigentlich hatte dann übertriebener Sonnenschutz oder Sonnenvermeidung auch Nachteile, wenn ich die jetzt richtig verstanden habe. Also muss man wahrscheinlich Zeiten finden, wo man die Sonne genießt, wo man sie vielleicht auslässt. Gibt es bessere Zeiten, wo man in die Sonne geht und wo man sie vielleicht wirklich reduziert? Wie viel Sonnenschutz ist gut, dass ich alle anderen positiven Effekte auch noch habe?
Ja, ist ganz, ein ganz hochsensibles Thema, weil ich auf keinen Fall die Risiken von UV-Strahlungen kleinreden möchte. Also Hautkrebsprävention ist wichtig, Sonnenbrand ist zu vermeiden, Punkt, da gibt es gar keine Diskussion. Aber gleichzeitig glaube ich schon, dass wir gesellschaftlich teilweise eine sehr undifferenzierte Sonnenangst aufgebaut haben. Also quasi nach dem Motto, jede Sonnenexposition ist gefährlich. Und das stimmt biologisch so sicherlich nicht. Der Mensch braucht Licht, nicht nur Vitamin D, sondern auch diese zirkadianen Synchronisationen, Schlaf, Stimmung, hormonelle Rhythmiken, wahrscheinlich auch metabolische Gesundheit ist davon abhängig. Und wenn wir ohnehin schon 90% unserer Zeit in Innenräumen verbringen und dann zusätzlich jede minimale Sonnenexposition blockieren, verlieren wir möglicherweise ganz wichtige biologische Signale. Das Problem, glaube ich, ist nicht die Sonne per se. Das Problem ist einerseits exzessive, unvorbereitete, intensive UV-Exposition, vor allem Sonnenbrand und chronische Überdosierung von Sonne. Also quasi, ich bin das ganze Jahr nie in der Sonne und dann fliege ich nach Mallorca. Am Abend wird Party gemacht und die restliche Zeit in der Sonne verschlafen und dann schauen die Nachbarn aus einem deutschsprachigen umliegenden Land aus wie die gebratenen Krebse. Also das ist sicherlich zu vermeiden. Ich finde deshalb den Begriff Sonnenkompetenz eigentlich sehr schön. Es geht also nicht nur darum, dass wir die Sonne verteufeln, sondern quasi wirklich drüber nachdenken. Stundenlang zu Mittag ohne Schutz wäre vielleicht nicht sinnvoll, so wie du erwähnt hast. Man muss sich da halt wirklich ein bisschen Gedanken drüber machen. Es geht also darum zu verstehen, wann ist Licht sinnvoll, wann ist Schutz notwendig, wie kann ich meine Haut, mein Mikrobiom und meinen Stoffwechsel wirklich dadurch resilienter machen. Und natürlich, diese übertriebene Sonnenvermeidung kann also durchaus auch Nachteile haben. Also ich denke, nicht im Sinne von Sonnencreme ist schlecht, sondern im Sinn von Licht ist ein essentieller Umweltreiz.
Und wir haben es ja im Podcast davor angesprochen beim Thema Sonnenschutz. Man sollte schon schauen, was man sich drauf schmiert. Also, dass man da auch wirklich, ich frage mich ja oft, was die Leute da verwenden und sich gar keine Gedanken machen, weil es muss ja auch ein Sonnenschutz oder auch dieses Aftersun, keine Ahnung, wie gut diese Sachen sind. Aber das muss ja auch dann, wie wir wissen, auf unsere Haut und damit auch aufs Mikrobiom Auswirkungen haben, oder?
Ja, also das ist extrem wichtig. Also das ist auch ein sehr kontroversielles Feld und man muss hier sehr sauber differenzieren. Es gibt einen chemischen UV-Filter sozusagen, also systemisch aufgenommen werden kann. Das wurde quasi in Studien ja gezeigt, das haben wir auch besprochen. Das bedeutet, manche Filter bleiben nicht nur auf der Hautoberfläche, sondern können sogar im Blut nachweisbar sein. Diskutiert werden hier so Substanzen wie Oxybenzon zum Beispiel. Also in experimentellen Modellen gibt es Hinweise, dass sie zum Beispiel auch eine Auswirkung auf unser Hormonsystem haben. Aber Nachweisbarkeit bedeutet nicht automatisch auch eine klinische Gefährlichkeit. Das muss man auch sagen. Hier muss man wirklich differenziert auch herangehen. Aber gleichzeitig gibt es auch reale Umweltfragen. Also einige UV-Filter stehen ja auch im Verdacht, aquatische Ökosysteme, Korallenriffe zu belasten. Ich kann mich erinnern, wenn wir auf Hawaii waren, vor den Rennen werden die Athleten dort mit eigener Sonnencreme quasi eingeschmiert. Da darfst du gar nicht deine aus Österreich mitgebrachte Sonnencreme verwenden, weil also dieser aquatische, also dieses Ökosystem im Wasser ist super empfindlich. Und wenn dann natürlich jedes Jahr hunderttausende Menschen mit irgendwelchen chemischen Cremes herumschwimmen und dann quasi das ganze Meer einen Ölfilter hat, dann ist das natürlich auch für zum Beispiel ein Korallenriff höchst belastet. Also das
Also
ist wirklich
in Hawaii war das, wo du
ja, in Hawaii, ich
quasi
kenne es aus
ein
Hawaii.
mitgebrachtes Sonnenmittel.
Genau, da darfst du, das steht auch überall, das wird dir auch gesagt. Und vor den Rennen wirst du wirklich quasi mit eigener Sonnencreme von dort eingeschmiert, weil natürlich auch Mikroplastik, Nanopartikel, Duftstoffe, Konservierungsstoffe hier ganz kritisch in der Diskussion stehen. Und dann kommt natürlich noch das Hautmikrobiom hinzu. Die Haut ist ja auch ein lebendes Ökosystem, kann man sagen. Und wenn Produkte stark konserviert, stark entfettend oder auch reizend sind, dann sind sie natürlich auch für unsere mikrobielle Balance nicht positiv. Das heißt, die jüngsten Forschungsfelder, die achten auch darauf.
Ich muss ja sagen, also auch seit unserem letzten Podcast, wo man sich damit beschäftigt und dann ein bisschen mehr nachdenkt, bleiben so gewisse Sachen bleiben bei mir dann immer wieder hängen, wo ich mir dann gedacht habe, wow, was ist das jetzt? Ich glaube, du hast es angesprochen, wo ich gesagt habe, ist das jetzt ein Gag oder hat das wirklich was? Das war das mit dem Fahren. Also anscheinend gibt es ja da wirklich Labore und Firmen, die da wirklich in die Tiefe gehen, da ist es um diese Pflanze gegangen, den Farn, und die nehmen Stoffe, wie sich der Farn vor der Sonne schützt, um das in Sonnenschutzmittel zu verpacken. Ja? Und anscheinend ist das Feld dermaßen groß und weit offen, dass man da wahrscheinlich auch schaut, wie kann ich mich am besten oder die Menschen vor der Sonne schützen. Ja, und trotzdem nicht, was sie was anrichten mit Haut und Mikrobiom oder vielleicht dann mit der Umwelt, oder? Das muss ja ein
Genau.
Riesenthema zurzeit sein, ne?
Ja, das ist ganz massiv und deswegen ja, in der letzten Folge, da haben wir uns ja quasi auch dem Sonnenschutz von innen gewidmet und haben da
Genau.
ja auch quasi ein paar Dinge besprochen, die wirklich auch eine Evidenz haben, also Studienergebnisse haben, wo man sagen kann, ja, die wirken antioxidativ, also zum Beispiel auch Astaxanthin oder eben auch dieser Farn aus Südamerika, den, wenn ich ihn quasi oral einnehme, über natürlich einen längeren Zeit, der zusätzlich eine protektive Wirkung hat, einfach weil diese oxidativen Schäden schneller abgebaut werden.
Ja, vielleicht ganz kurz noch, wir haben es, glaube ich, in dem Sonnenschutz-Podcast einmal angesprochen, diese aus deiner Sicht biologisch, ab wann ist ein Sonnenbrand und gefährlich? Ist das schon, wenn man jetzt wirklich sagt, boah, heute hast du eine gute Farbe bekommen, wenn du leicht rot bist oder wenn du wirklich nur ein bisschen Farbe bekommen hast? Weil wir sagen ja jetzt selber, also wir sollen Sonnenexposition haben und aber dann aufpassen, dass es nicht schädlich wird. Ich weiß schon, dass das individuell ist, aber gibt es irgendeine Richtlinie?
Grundsätzlich ist es so, die Grenze liegt immer dort, wo ein adaptiver Reiz, also ein Reiz, den ich gut verarbeiten kann, in einen Schaden kippt. Das ist eigentlich die klassische hermetische Prinziplehre. Das heißt, solange der Körper das gut abfedern kann, ist es in Ordnung. Wenn es dann kippt, also wenn zwischen oxidativem Stress und antioxidativer Kapazität eine Schieflage besteht, das heißt, ich habe mehr oxidativen Stress, auch von außen, in dem Fall von Sonnenlicht, und weniger eigene antioxidative Kapazität, das abzufedern, dann kippt das System. Und ein moderater Reiz kann quasi eine Anpassung auslösen. Also bei Sonne bedeutet das zum Beispiel Vitamin D-Produktion, Stickstoffmonoxidfreisetzung, zirkadiane Synchronisation, Pigmentierung, Verdickung der Epidermis, Aktivierung von antioxidativen Schutzsystemen. Das ist alles adaptiv. Aber wenn die Dosis zu hoch ist, entstehen Schäden, DNA-Schäden, oxidativer Stress, dann Entzündungsreaktionen, Sonnenbrand und natürlich langfristig ein erhöhtes Risiko für Hautkrebs. Du hast schon gesagt, es ist hochindividuell, jeder Hauttyp ist anders, jeder hat genetisch, das haben wir auch besprochen, eine andere Kapazität, diese oxidativen Schäden auch abzufedern. Das Problem ist natürlich, dass die Schwelle so individuell ist
Ja.
aufgrund dieser Einflussfaktoren, dass es natürlich sehr, sehr schwierig ist, da auch einen Wert festzulegen.
Jetzt pass auf, Simone, jetzt habe ich einen Tipp. Ich habe das, ich glaube, Jahrzehnte nicht gemacht, aber durch meine Frau gehe ich sicher seit 10, 15 Jahren regelmäßig zum Hautarzt. Nicht nur Muttermalkontrolle, er schaut sich alles an. Und man wird da sensibilisiert, sage ich einmal. Ja? Natürlich hat man noch immer Sachen, dass ich sage, ja, was soll ich mir jetzt die Wadeln schmieren, ja, wenn ich laufen gehe. Ja? Ja. Aber wie gesagt, also ich glaube, ohne dass ich jetzt da ängstlich bin oder sage, ich bin Hypochonder, aber Hautarzt aufsuchen, Typ rausfinden, idealen Sonnenschutz, ruhig ein bisschen was investieren und nicht nur, geh, hast du auch irgendeine Creme? Weil die Leute kenne ich. Ja, die gehen zum Sport und sagen, hat irgendjemand eine Creme da für die Sonne? Ja. Und viele haben dann auch so einen Ausschlag, so Sonnenallergie oder was auch immer das ist, gibt es ja auch immer öfter. Aber Hautarzt einmal nach der Saison, kein Fehler. Oder?
Ja, absolut. Also einfach grundsätzlich auch mal seinen Hauttyp bestimmen zu lassen, dass man auch weiß, wie empfindlich ist man, wie viele Schäden hat man vielleicht schon. Und dann natürlich auch vielleicht, ich meine, du machst jetzt, glaube ich, dann auch einen DNA-Test, einfach auch mal zu schauen, welche genetische Prädisposition habe ich. Muss ich da vielleicht stärker drauf achten? Ganz ehrlich, wenn ich früher gewusst hätte, dass das bei mir der Fall ist, wäre ich wahrscheinlich noch vorsichtiger gewesen. Ich war entspannt vorsichtig. Also ich habe einfach quasi mir das Gesicht eingeschmiert und die exponierten Stellen, aber ich war da nicht super vorsichtig und so, wie wir letztes Mal besprochen haben, diesen Lichtschutzfaktor, diese Zeit, die dieser Faktor quasi einen Schutzmechanismus hochhält, der ist extrem gering. In Wirklichkeit brauchst du den Sonnenschutz immer in der Tasche, wenn man es ganz genau machen möchte, und müsste eigentlich immer nachschmieren oder nachsprühen oder wie auch immer. Deswegen, ja, da Hautarzt ist essentiell, weil nur der kann dir wirklich auch sagen, was für dich ideal wäre.
Da sind wir schon fast bei meiner letzten Frage, was soll ja immer auch so ein Tipp von dir mitgenommen werden, den idealen Umgang mit der Sonne. Du hast ja viele Sachen schon jetzt vorweggenommen. Wenn du denn definieren müsstest, fernab jetzt von wir sind die Sonnenanbeter mit der Folie oder mit dem Nussöl oder Latschenkiefer, und kompletter UV-Vermeidung. Wir gehen nur mehr langarm und haben nur mehr Schutz und haben vielleicht noch einen Regenschirm, wenn die Sonne kommt. Kann man Sonnenstrategie sagen, weiß ich jetzt nicht. Ja, aber wie würde dein Umgang mit der Sonne aussehen?
Ja, ich finde den Begriff gar nicht so schlecht. Also sinnvolle Sonnenstrategie ist natürlich sehr differenziert, aber ich würde es mal alltagstauglich halten. Was für mich wichtig ist, persönlich, und das habe ich die letzten Monate wirklich konsequent durchgezogen, wenn ich zu Hause bin, regelmäßiges Morgenlicht. Das heißt, das ist wahrscheinlich eine der einfachsten und stärksten Interventionen für die zirkadiane Gesundheit. Also 10 bis 30 Minuten am Morgen draußen, ohne Sonnenbrille, natürlich ohne direkt in die Sonne zu schauen. Das kann wirklich die innere Uhr stabilisieren. Wir sehen da ganz positive Effekte auf unseren Cortisolspiegel, auf unser Nervensystem, also vor allem die Stabilisierung zwischen Sympathikus und Parasympathikus.
Aber da kann ich schon was tun. Sorry, dass ich die unterbrich. Ich kann jetzt auch mit dem Hund gehen oder laufen gehen.
Bitte, ja, auf alle Fälle. Also Okay. Ich stehe auch nicht auf der Terrasse. Ich mache halt ein bisschen meine Hüpfübungen und Schüttelübungen für mein Nervensystem und Yoga. Aber ich versuche halt wirklich draußen zu sein. Zweitens dann eben moderate Sonnenexposition im Alltag zulassen. Das heißt, nicht jede Sonnenminute ist gefährlich. Der Körper braucht wirklich natürliche Lichtsignale, aber eben unter dieser Sonnenbrandgrenze. Und drittens ist natürlich die intensive UV-Exposition sehr intelligent managen. Also bei langen Outdoor-Zeiten, also irgendwelchen Einheiten beim Sport oder von mir aus auch Urlaub, Meer, Schnee, bitte nicht vergessen im Winter, ein starker Reflektor oder eben die Mittagssonne, Schutz. Das heißt Schutz einerseits direkt durch Kleidung, natürlich auch durch Schatten, durch einen Hut oder eben ganz wesentlich durch hochwertigen Sonnenschutz, also Sonnencreme. Und viertens, das ist jetzt auch mein Learning, Sonnenschutz von innen. Also wirklich, das heißt polyphenolreiche Ernährung einerseits, Omega-3 wissen wir auch, ausreichend Protein, dann der Darm ist immer wesentlich, ein entzündungsarmer Lebensstil, aber eben auch dann diese ganz spezifischen photoprotektiven Polyphenole, also Pflanzen, sekundären Pflanzenstoffe, wie eben aus diesem Farn, die dann doch wirklich einen positiven Effekt auch haben, einfach um sich von innen zu schützen. Und fünftens, ganz wesentlich, das Hautmikrobiom generell pflegen, also im Sinne von nicht überpflegen. Das ist nämlich was, was wir gerne machen. Also vor allem wir Frauen, wir packen uns 1000 Peelings, also wir peelen, dann packen wir uns irgendwelche Masken drauf ständig, dann vielleicht spritzen wir uns noch irgendwo irgendwas rein, rubbeln immer alles weg, dann tun wir Make-up drauf und so weiter. Das ist natürlich alles nicht so ideal für unser Hautmikrobiom. Und unser Hautmikrobiom hat aber auch einen ganz starken Schutzmechanismus. Und natürlich dann, ja, der letzte Punkt, es ist hochindividuell. Und diese Individualisierung wirklich mal zu erkennen, also im Sinne von, du hast schon erwähnt, zum Hautarzt gehen regelmäßig, dann eben auch das innerfamiliäre Hautkrebsrisiko ein bisschen zu bedenken oder eben auch vielleicht einen DNA-Test zu machen. Und gerade bei den Ausdauersportlern ganz wesentlich, da brauche ich wirklich eine gute Strategie, damit das eben auch einen langfristigen Schutz. Also, dass quasi nicht dann, so wie bei mir, Jahre später dann ein Sonnenschaden vorhanden ist. Also grundsätzlich am Ende geht es ja nicht nur um Sonne, ja oder nein. Es geht um die Dosis, es geht ums Timing, es geht um den Kontext und natürlich auch eine bestimmte biologische Resilienz.
Auf in die Sonne.
Ja, Alex, du, ab in die Sonne, ich wünsche dir was.
Ciao, ciao.
Ciao. Ja, hallo. Heute haben wir so ein bisschen ein Special eingeschoben, weil aus gegebenen Anlass, jetzt habt ihr ja die Folge gehört, und nach der Aufnahme dieser Folge hat mich unser Producer, der Alex, namensgleich, also nicht der Alex Antonitsch, sondern unser Producer Alex, gefragt, wie ich persönlich quasi seine Möglichkeit einschätzen würde, ein GLP-1 mal zu verwenden, da er, und ja, ich übergebe gleich an dich, Alex, da vielleicht Interessebedarf hätte. Und wir haben das natürlich zusammen mit einer Ärztin gemacht. Aber ja, Alex, wie war für dich die quasi Folge und wie kamst du auf die Idee, mich dann quasi zu fragen, ob du ein geeigneter Patient quasi wärst?
Ja, hallo Simone, danke, dass ich da heute da sein darf. Danke, dass du dir auch die Zeit genommen hast, mich zu unterstützen. Als Superfan von euch, ich höre ja quasi jede Folge, bin eigentlich immer dabei bei den Aufnahmen und vor allem nachher auch in der Produktion, sind natürlich immer wieder interessante Sachen für mich dabei. Und mein persönlicher Weg ist so, ich war früher sehr sportlich unterwegs, habe selbst Triathlons gemacht und bin viel Open Water geschwommen und so. Und durch die familiäre Situation jetzt mit zwei Kindern und eben Selbstständigkeit als Podcast-Producer und so, blieb einfach wenig Zeit. Und während das Sportpensum immer weiter runtergegangen ist das Gewicht immer weiter raufgegangen. Und tatsächlich war es dann schon auch so, dass ich wirklich viel ausprobiert habe. Und von Food-Tracking über halt verschiedene Fastenmethoden wie Intermittent-Fasting und was weiß ich nicht alles. Und nichts hat richtig geholfen. Und ich war ständig in Begleitung meiner Ärztin auch, die sich halt immer wieder mit der Gesunduntersuchung alles angeschaut hat. Und die hat dann auch irgendwann gesagt, dass sie eigentlich ein perfekter Kandidat wäre für dieses GLP-1. Und dann hat sie das gesagt und gleichzeitig gab es bei euch die Episode dazu. Und ich habe gedacht, okay, das kann jetzt kein Zufall mehr sein. Ich nutze die Chance und ich spreche mit euch beiden drüber und dann versuchen wir das aus. Genau, so bin ich dazu gekommen und bin sehr, sehr aufgeregt natürlich.
Ja, ich glaube, der Start ist immer was Besonderes und ich finde es aber super, weil jetzt haben wir quasi so ein Proof of Concept, weil ich ja auch in der Folge gesagt habe, meine Herangehensweise ist da ja vor allem auch sehr multimodular gedacht, also dass man eben nicht dem Patienten nur ein Rezept gibt, sondern dass man eben auch ernährungsmedizinisch interveniert, dass man auch wirklich engmaschiger im Austausch ist. Und natürlich ist es, die Reise muss jemand, der sich dazu entscheidet, selber begehen. Also man muss einfach selber quasi durch. Aber ich glaube, das haben wir am Anfang ganz gut hinbekommen. Ich war super happy, dass deine Ärztin auch so aufgeschlossen war, weil das ist für mich natürlich immer das Wesentlichste. Ich bin ja kein Arzt, ich bin kein Mediziner, ich habe quasi nur Ernährungswissenschaften, Ernährungsmedizin und so weiter studiert. Und deswegen ist mir auch der Austausch dann immer ganz wichtig. Und ich glaube, deine Ärztin war ja da auch gleich ganz offen und das war dann auch quasi unser Startschuss sozusagen.
Genau. Also absolut. Sie hat sich natürlich an das Standardprotokoll gehalten. Eh so, wie es das du in der Folge auch beschreibst. Standarddosis ist, glaube ich, 2,5 Milligramm. Und dann macht man das einen gewissen Zeitraum und dann hätte es wieder ein Check-in geben. In meinem Fall so nach keine Ahnung, 12 Wochen oder so, 12 bis 16 Wochen, hat sie gesagt, soll ich wieder vorbeischauen. Und ich war dann aber daheim mit dem Ding, habe natürlich gewusst, es kann Nebenwirkungen geben, auch wenn die nicht alle nicht so schlimm sind, aber es kann halt welche geben. Und vor allem 12 bis 16 Wochen ist natürlich für jemanden, der sich mit so einem Thema zum allerersten Mal auseinandersetzt, für so einen neuen Trainer noch dazu, ist das natürlich ein wahnsinnig großer Zeitraum. Also ich bin richtig froh, dass du jede Woche quasi so ein Check-in mit mir machst und sagst, heute, wir starten jetzt in die Woche mit dieser Dosis und wie ist das dir ergangen und können wir jetzt erhöhen oder bleiben wir dort und so weiter und so fort. Das war halt total hilfreich für mich und es ist schon so eine Unterstützung, wo ich auch sagen muss, also für alle, die das zum ersten Mal ausprobieren, es ist schon richtig super, da in so einer regelmäßigen Betreuung zu sein, auf alle Fälle. Ja.
Wir haben ja auch ein bisschen niedriger dosiert gestartet, quasi in der ersten Woche, weil genau wie du beschrieben hast, man ist ja auch aufgeregt, man weiß ja auch vielleicht gar nicht so genau und das war quasi auch okay für deine Ärztin, du hast dir das ja auch gesagt, dass das möglicherweise auch in einer geringeren Dosierung auch der Start beginnt, einfach weil ich auch davon ausgehe, dass wir müssen unseren Körper ja auch ein bisschen kennenlernen in dieser Situation und es ist ja auch quasi, jeder reagiert anders, jeder ist da quasi auch auf seinen eigenen Körper irgendwie zurückgeworfen sozusagen, weil da hört man ja ganz unterschiedliche Dinge und das ist aber auch ganz wichtig. Wie ist es denn dir dann quasi gegangen mit dieser halben Startdosis sozusagen?
Genau, wir haben mit der halben Dosis begonnen und das war ganz interessant. Also ich habe zum Glück keine argen Nebeneffekte gehabt. Was ich von Anfang an gespürt habe, ist, dass mein Energielevel ein bisschen runtergegangen ist. Also ich bin in der glücklichen Situation, dass ich meistens so ein 15-minütiges Power-Nap mittags unterbringen kann, wenn es notwendig ist. Und das habe ich dann auch wirklich gebraucht. Vor allem am Wochenende, weil ich dann wirklich so richtig runtergefahren bin, habe ich gemerkt, boah, wenn ich diesen Break untertags nicht habe, dann wird es am Abend wirklich schon richtig lang. Und sonst hat sich schon auch viel getan. Also noch nicht so, wie es jetzt ist. Die Dosis ist ja schon ein bisschen höher. Aber ich habe zum Beispiel so gemerkt, so, ich habe ganz lang keinen Hunger und dann habe ich richtig Hunger gehabt. Also ein ganz seltsames Gefühl für mich, wieso überhaupt noch nicht kannte. Also wirklich, ich war satt für die längste Zeit des Tages und dann auf einmal wie so ein Switch, jetzt brauche ich was zum Essen. Ja. Also wahrscheinlich war ich auch noch nicht gewohnt, vielleicht habe ich auch tatsächlich die Pausen dann ein bisschen zu lange gewählt, aber es war anders, aber es war noch nicht so wie jetzt. Und nach der ersten Dosis hast du gemeint, ich soll mal ein bisschen erhöhen und das habe ich dann ja gemacht. Und dann ist es schon mehr in das gegangen, wie es halt die Leute so beschreiben, dass man eigentlich wirklich sehr lange satt ist, dass die Dinge lang im Magen liegen und so. Aber es war immer noch alles extrem verträglich und ja, es ist sehr interessant, da seinen Körper nochmal ein bisschen anders kennenzulernen.
Ja, absolut. Und für mich war ja dann am Anfang auch, du hast mich ja auch gefragt, auf was du so achten sollst. Und da war ja auch das Thema Fette und eben da ganz vorsichtig mal rantasten, weil da auch quasi natürlich Fettverdauung was Hochkomplexes für den Körper ist. Das ist von Haus aus schon für viele ja auch schwieriger. Und wenn man dann quasi auch noch die Magenverweildauer quasi aktiv verlängert durch das GLP-1, dann kann das ja auch unangenehm sein. Wie hast du das so? Gab es bei dir irgendwas, was ganz extrem quasi merkbar war oder was du gespürt hast, was sich irgendwie anders angefühlt hat als normal oder?
Also vor allem merke ich, dass die Verdauung jetzt viel, viel langsamer geworden ist. Also weil früher einfach, ich sage das ganz offen, irgendwie so öfters am Klo war, mehrmals am Tag, ist es jetzt maximal einmal am Tag und ich merke, dass Dinge einfach länger im Magen liegen. Und nach der ersten schweren Mahlzeit, die ich zu mir genommen habe, habe ich dann auch gemerkt, dass sie länger schwer im Magen liegen. Also das war schon so eine ganz spannende Veränderung. Also ich würde jetzt sagen, ich habe nie besonders ungesund gegessen, also so von Junkfood oder so war ich sicher weit entfernt, aber natürlich hier und da gibt's schon mal Pizza oder so. Und jetzt ist eher so, ich isse mal so ein, zwei Stück Pizza und dann schaue ich mal, ob ich wirklich nur ein drittes Stück brauche. Also aktuell sind meine zwei Kids essen ungefähr gleich viel wie ich. Das ist irgendwie ganz witzig, aber das passt gut. Also bin sehr happy damit und ich versuche auch wirklich, also nicht nur einfach jetzt da diese Spritze zu nehmen und dann quasi passiv der Passagier zu sein, sondern ich ziehe mein Training weiter durch, ganz im Gegenteil, ich habe sogar vielleicht das Training eine Spur erhöht und ich versuche halt auch wirklich zu schauen, was dann so, wo kriege ich was raus aus der Nahrung, also Gemüse mal als erstes, dann Protein natürlich, Eiweißshake am Abend ist so ein gutes Mittel für mich, auch weil ich am Abend oft sehr, sehr intensiv trainiere und in die Kraftkammer gehe und so, dann gibt es hinterher halt einen Shake und das war's und das ist schon sehr hilfreich. Da steht man am nächsten Tag eigentlich auf und merkt, wow, das ist jetzt gut, das war eine gute Regeneration. Und ich tracke auch meinen Schlaf und so und ich merke auch, dass das auch ein bisschen besser wird. Ich schlafe ein bisschen länger, ich schlafe ein bisschen mehr, ruhiger Ja, das ist richtig, richtig gut. Aber ich merke auch, und das ist, glaube ich, auch in der Folge hast du das eh erwähnt, dass ich ein bisschen weniger Kraft habe. Also der Körper ist gut beschäftigt. Also gerade beim Krafttraining, das track ich wirklich so, wie viele Sätze schaffe ich mit was für einem Gewicht, bei was für einer Übung. Und da merke ich, dann muss ich jetzt schon so, ja, 5-10% weniger Gewicht nehmen für die Maximalleistung. Aber das soll so sein, ja. Passt.
Das ja, ist ein guter also Trade-off. Das ist eine super Beobachtung und da ist das Tracken halt genau das richtige Tool, weil dann hat man auch wirklich nicht nur diese subjektive Empfindung, sondern dann hat man es wirklich schwarz auf weiß. Und das ist genau der Punkt. Also du hast das ja beschrieben, dass du genug Energie hast, dass du vielleicht sogar noch ein bisschen mehr machen kannst. Und das ist ja auch das, was ich dir gesagt habe. Also es geht eigentlich darum, dass du schon bitte noch Hunger haben sollst. Wir wollen deinen Hunger jetzt nicht quasi ausradieren. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig, weil genau das, um das geht's ja. Also wir wollen ja, dass du eigentlich aktiv bist, dass du dich wohlfühlst, dass du vor allem auch über Bewegung natürlich den Muskelerhalt noch durchs Krafttraining auch aktiv steuern kannst. Also weil das wird ja immer wieder so konträr diskutiert. Man liest immer ja, GLP-1 reduziert dann quasi die Muskelmasse, also quasi als wäre das GLP-1 dafür zuständig. Also als würde es da einen direkten Interaktionsmechanismus geben, den gibt es aber bitte nicht, sondern es ist einfach physiologisch normal, wenn man Gewicht abnimmt, dass man natürlich auch Muskelmasse abnimmt. Und genau das, was du gesagt hast, wenn man natürlich dann überhaupt keine Energie mehr hat und auch quasi nicht mehr trainieren kann, dann vielleicht die Proteine auch nicht priorisiert, dann wird natürlich der Muskelverlust überproportional hoch sein. Und genau das wollen wir eben dadurch auch im Auge halten, dass man sagt, man trackt, man schaut, dass man eigentlich genügend Energie hat und natürlich genügend Energie ist auch immer genügend Energie aufzunehmen und da ist jetzt natürlich dieser große Shift. Du merkst, der Körper ist beschäftigt, weil er stellt sich jetzt was um. Er stellt sich jetzt nicht nur quasi auf diesen Parametern, die wir so offensichtlich merken, also wie ich habe weniger Kraft, ich habe mehr oder weniger Energie, sondern ja auch zum Beispiel die Insulinantwort wird ja auch verändert. Das sind ja auch ganz wichtige Dinge. Dann natürlich gibt es auch, wir wissen ja auch, dass es im Gehirn einen Respond gibt, also auch, dass das Gehirn darauf reagiert, also im Sättigungszentrum sozusagen, aber auch Belohnungszentrum ist ja viel los. Und da ist auch dieses Schlaftracken ja ganz spannend und interessant. Und da bin ich ja auch sehr gespannt in Zukunft, wie sich das quasi darstellen wird, weil natürlich, wenn man dann auch vermehrt Gewicht abnimmt, was ja dann quasi die logische Konsequenz ist aus der Kalorienrestriktion und einfach, dass du schon merkst, du isst fast gleich viel wie deine Kinder, dann wird irgendwann die Folge sein, dass Gewicht auch runtergeht und sobald natürlich auch Gewicht und vor allem auch Fettmasse reduziert wird, kommt zusätzlich zu diesem antiinflammatorischen Effekt, den GLP-1 per se schon hat, also das muss man auch bitte sagen, das ist nicht nur durchs Gewicht reduzieren und Fett reduzieren, dass dann die Entzündungsreaktion im Körper auch runtergeht, weil wir wissen ja quasi auch, das viszerale Fett ist ja quasi entzündungs- oder fördert Entzündungen im Körper. Und, sondern wir wissen auch, dass schon quasi nur das GLP-1 alleine die Entzündungsreaktion schon quasi moduliert. Das heißt, dass wir schon eine geringere Entzündungsreaktion im Körper sehen. Und das ist alles das, was man dann auch über den Schlaf sieht, weil der Schlaf natürlich ganz sensibel auf diese Mechanismen reagiert. Und deswegen super, dass du das trackst. Und vor allem auch vielen, vielen Dank, dass du uns da teilhaben lässt an dieser Reise, weil ich glaube, genau das ist für so viele Menschen interessant. Für mich persönlich, als quasi auch im ernährungsmedizinischen Kontext, ist dieses Entstigmatisieren ja extrem wichtig. Also, dass wir diese böse Abnehmspritze, die nur für faule Menschen entwickelt wurde, wirklich in ein anderes Feld rücken und auch sagen, das ist viel, viel mehr. Und da sind natürlich dann diese Stories wie von dir super. Was sind jetzt so quasi deine, hast du dir Ziele gesetzt eigentlich? Das habe ich noch gar nicht gefragt jetzt hier. Also, hast du konkrete Ziele, Vorstellungen? Um was ist dein primärer Wunsch und wie willst du quasi, in welcher Zeit soll der erreicht werden? Sollen die erreicht werden, die
Ziele? Also ich versuche mich mit dem Gewicht auf jeden Fall nicht verrückt machen zu lassen. Also ich wiege mich jetzt nicht täglich oder so, sondern eher so alle oder zweimal in der Woche ungefähr. Und ich habe halt jetzt so gesehen, okay, so 14 Tage geht ungefähr 0,7 bis 1 Kilo runter. Das ist eh voll viel. Und das ist in 14 Tagen Wahnsinn. Also das passt super. Langfristig habe ich das Ziel, dass ich wieder so in meine alte Wettkampfform, wenn man das so nennen will, kommen kann. Also ich war ja nie Spitzenathlet bei Weitem nicht. Aber ich habe halt für meinen Ironman habe ich irgendwie 89 Kilo gehabt. Jetzt zu Beginn, bevor ich das Medikament genommen habe, hatte ich 106 Kilo. Also auf diese 89 würde ich gerne wieder kommen. Das wäre so das Ziel. Ich habe aber jetzt kein zeitliches Ziel dazu. Also wenn es kommt, dann kommt. Mir ist wirklich wichtig, dass es mir auf dem Weg dorthin gut geht, weil ich einfach familiär gut eingespannt bin, ich bin in der Arbeit gut eingespannt. Ich möchte jetzt nicht deswegen irgendwie wirklich so im Alltag leiden. Und das tue ich wirklich zu 0%. Und mehrere Sachen sind da hilfreich. Einerseits eben der Begleitung. Andererseits, mir hat es auch umgekehrt geholfen, dass du halt erklärt hast, in der Folge auch sehr detailliert quasi, dass es eben nicht nur darum geht, dass ich jetzt faul bin, weil ich empfinde mir überhaupt nicht faul. Ich mache jede Woche nicht, 6 Sporteinheiten oder so. Ich bin weit weg davon. Bin halt, vielleicht ist es eine Veranlagung, vielleicht ist es dann schon bis zum gewissen Grad, vielleicht doch die falsche Ernährung, ich weiß es nicht. Es ist jedenfalls schon sehr lang so und ich sag mal, jetzt bin ich über 40, jetzt ist es halt nochmal schwieriger als mit Mitte 20, als ich meinen Ironman gemacht habe. Da hat der Körper noch viel, viel mehr verziehen. Da habe ich auch die Zeit gehabt, 8-9 Mal die Woche trainieren zu gehen und dazwischen zu schlafen einfach. Ja. Jetzt ist halt Schlafzeit eher so 6-7 Stunden, was natürlich klar ist, dass es ein bisschen zu wenig ist. Und ja, unterm Strich möchte ich gerne ein gutes Körpergefühl haben. Ich möchte schauen, ich habe ein Blutbild gemacht bei der gesunden Untersuchung. Genau. Das heißt, Triglyceride waren ein bisschen zu hoch. Ich möchte schauen, dass das wieder runtergeht. Ich möchte schauen, dass mein Gewicht runtergeht und dass ich da auf dem Weg dorthin, der so lange dauern darf, wie er dauert, nicht großartig leider. Das ist so das Ziel.
Ja, das ist, glaube ich, auch das Wesentlichste und du hast das super zusammengefasst.
Ich habe noch eine Frage an dich und zwar, du hast mir dann noch empfohlen, dass ich dazu das Omnibiotic Metatox dazu nehme. Kannst du vielleicht ein bisschen erklären, wo das unterstützt?
Ja, genau. Also einerseits haben wir in Studien schon gesehen, dass das Ausgangsmikrobiom, also quasi bevor du startest, schon ganz wesentlich hervorsagen kann, wie gut du auf das Medikament ansprichst. Insofern ist es immer gut, wenn wir natürlich schon versuchen, die Bakterien in deinem Darm ein bisschen zu modulieren, also quasi ein Gleichgewicht zu schaffen. Und dann weiß man auch mittlerweile, dass quasi parallel zur Einnahme der GLP-1 Medikamente, die Einnahme von Probiotikern, die Nebeneffekte reduzieren kann. Das heißt, genau mit dem Omnibiotic Metatox gab es da eine Anwendungsbeobachtung, wo man sich das eben angeschaut hat und da war auch vor allem dieses Übelkeitsgefühl oder auch dieses extreme Völlegefühl oder manche haben ja auch Durchfall, die anderen haben Verstopfung, das war absolut reduziert in der Gruppe, die das Probiotikum genommen hat und insofern habe ich dir das mal empfohlen. Und andererseits wissen wir ja auch grundsätzlich, das habe ich auch in der Folge erzählt, dass eigentlich unsere Darmbakterien ja ganz wesentlich dafür zuständig sind, dass die L-Zellen vor allem GLP-1 bilden können. Weil alle unsere Zellen, wenn die irgendwelche Stoffe produzieren sollen, brauchen sie ja Energie. Und diese Energie produzieren unsere Bakterien. Da darf man nie drauf vergessen. Also diese Bakterien, die vor allem kurzkettige Fettsäuren bilden, und da ist das Butyrat ganz wichtig, Acetat, Propionat, das dient dann den Zellen als Energie. Und die Zellen, also in dem Fall sind es die L-Zellen, die sind im Dünndarm, aber auch im Dickdarm, die bilden ja dann quasi dieses GLP-1 aus. Und insofern ist es da ja auch schon ganz wesentlich, dass wir eigentlich immer auf unser Mikrobiom achten. Und unter der Medikation ist es aus meiner Sicht umso wesentlicher und deswegen habe ich dir das auch empfohlen.
Ja, also ich kann nur sagen, ich habe wie gesagt, es geht mir extrem gut, ich fühle mich super, von dem her wird es seinen Job ganz gut erledigen. Ja, vielen Dank. Ich denke mal so, ich werde das jetzt einige Wochen weiter so durchziehen, wir bleiben eben im ständigen Austausch und vielleicht bin in ein paar Wochen ja wieder da und wir machen nochmal ein Check-in und erzählen, was
vergangen ist. Ja, auf alle Fälle. Also für mich wäre es sogar super spannend, wenn wir das mindestens so alle 3 bis 4 Wochen machen würden, weil ich denke, das ist auch wirklich für unsere Zuhörer ganz spannend, einfach so eine Reise mal mitverfolgen zu können. Und ich fand es ja auch super, als wir darüber gesprochen haben, als Mann, weil da ist es ja auch oft noch einmal quasi so, Männer sprechen über viele Dinge gar nicht so gerne, aber sie haben genau die gleichen Fragen, genau die gleichen Probleme. Und deswegen vielen, vielen Dank, dass du dich dazu bereit erklärt hast und ich freue mich schon auf unsere weiteren Check-ins in digitaler Form. Danke, ja, Alex.
Voll fein. Vielen Dank für alles. Baba.
Tschüss.
Cut. Produziert das Pod.
deine Podcast-Agentur.